Hi Leute, Jasper hier. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und heute haben wir eine Folge, die ich schon lange aufnehmen wollte, auf die ich mich sehr freue. Es ist die Folge vom Scheitern, wo ich mal so ein bisschen quasi die Hosen, die emotionalen Hosen runterlassen möchte und euch erzählen möchte, wo ich mir im Leben Ziele gesetzt habe und gescheitert bin. Ich finde es einfach wertvoll, das auch mal zu teilen. Ja, gerade heutzutage, wo überall die blinkende Social-Media-Welt ist und alle scheinen perfekt zu sein und alles immer richtig zu machen, möchte ich da auch gerne mal ein bisschen mehr Wahrheit quasi hinter den Kulissen zeigen. Und möchte euch aber nicht einfach nur erzählen, irgendwie wo und warum und wie es war, dass ich gescheitert bin, sondern vor allem finde ich spannend, was ich daraus mitgenommen habe. Und ich habe 5 ganz, ganz spannende Learnings, die ich da so mit rausgenommen habe, die, glaube ich, sehr wertvoll sind. Und deswegen würde ich dir gerne am Anfang einmal erst erzählen, wie quasi die Situation ist, was war, ja, wie die Geschichte ist. Und danach möchte ich dir meine 5 Learnings aus der Geschichte mitgeben und vielleicht so ein paar Impulse setzen, wo das Ganze für dich selbst vielleicht auch spannend ist. Es gibt tatsächlich so 2, 3 Ereignisse oder Stories aus meinem Leben, wo ich mir ein Ziel gesetzt habe und gescheitert bin. Ja, das heißt nicht nur, dass ich das Ziel einfach nicht erreicht habe. Ja, also zum einen heißt es genau das, ich habe das Ziel, was ich mir gesetzt habe, nicht erreicht. Es heißt aber auch, dass ich irgendwo an meine Grenze gestoßen bin. Ja, körperlich, psychisch einfach ans Limit geraten bin und vielleicht auch so ein bisschen dran zerbrochen, klingt jetzt sehr groß, aber schon so richtig dran zerschellt bin irgendwie an der Challenge. Und eine der 3 Stories möchte ich euch heute mal erzählen. Wenn ihr das spannend findet und die anderen beiden Geschichten auch gern hören wollt, könnt ihr mir auch gern einfach mal auf Instagram oder so eine Nachricht schreiben und könnt einfach mal eine Nachricht schreiben und sagen, hey, war eine super spannende Folge. Kannst du dann nicht gern noch die anderen beiden Geschichten auspacken? Dann mache ich da gern noch weitere Folgen zu. Das Feedback ist immer sehr, sehr wichtig für mich. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr den Podcast einfach abonniert. Dann sehe ich ja auch, dass euch das Ganze gefällt. Ansonsten gerade bei iTunes könnt ihr natürlich auch eine Rezension schreiben. Das hilft mir auch immer sehr. Aber ja, wenn ihr das Ganze hier verfolgt und die nächsten Folgen hören wollt, dann drückt einfach einmal auf Folgen. Und dann freue ich mich, dass ihr noch ein bisschen mehr von mir habt. Aber lasst uns da direkt reinspringen. Das Ganze ist jetzt schon 2014 ist die Geschichte passiert. Wir haben jetzt Ende 2020, also ist so gut 6 Jahre her. Und um jetzt, bevor ich einmal erzähle, was überhaupt los war, muss ich vielleicht ein bisschen längere Brücke schlagen. Und zwar habe ich ja mein duales Studium als Ernährungsberater gemacht. Also ich habe tatsächlich direkt Ernährungsberatung studiert. Viele denken, das geht gar nicht. Man könnte nur Ökotrophologie, also Ernährungs- und Haushaltswissenschaften oder sowas studieren. Das stimmt aber nicht. Man kann tatsächlich direkt Ernährungsberatung studieren, was halt noch mehr darauf ausgelegt ist, wirklich nicht irgendwie zu wissen, wie kann ich im Labor arbeiten und wie funktioniert jetzt nur die Biochemie im Körper. Klar, sowas lernt man da auch, aber es geht wirklich am Ende darum, Menschen zu beraten, zu sagen, wo haben Menschen Beschwerden, ja, sei es Übergewicht, sei es gesundheitliche Probleme, wollen sie vielleicht sportliche Ziele erreichen und diese Menschen dann zu beraten und genau dorthin zu bringen. Also ich habe mein Handwerk tatsächlich vor vielen Jahren studiert. 2014, vor 6 Jahren, habe ich mein Studium abgeschlossen. Ich beschäftige mich also mittlerweile ich bin jetzt fast 30, ich werde in ein paar Monaten 30 und ich beschäftige mich damit, seit ich so 17 oder so bin. Also seit 13 Jahren beschäftige ich mich mit Ernährung und Training, habe anfangs sehr viel selbst gelesen und dann halt 2011 angefangen zu studieren. Und da ich ein duales Studium gemacht habe, habe ich halt die ganzen Studienjahre, die 3 Jahre nebenher schon Vollzeit gearbeitet als Ernährungsberater und nebenbei studiert. Und meine Uni, die war nämlich in Saarbrücken. Es war also ein duales Fernstudium. Ich habe also sehr viel mit Studienbriefen und Hausarbeiten und so weiter zu Hause selbstständig gelernt und Arbeiten gemacht und so weiter. Und einmal im Monat oder so, später dann alle paar Monate, musste ich nach Saarbrücken, ja, wo unser Hauptstandort war. Und dort hatten wir dann ganz normal Vorlesungen mit dem Dozenten und haben Präsentationen gehalten, Gruppenarbeiten gemacht. Alles, was man so klassisch in der Uni halt macht. Und ich habe mir irgendwie, ich weiß auch nicht mehr warum, in den Kopf gesetzt. Ich bin ja immer mit einem Fernbus oder Zug oder so diese lange Strecke von Berlin, wo ich lebe, nach Saarbrücken gefahren. Und ich weiß nicht mehr genau, wie viele Stunden das sind. Das sind, glaube ich, so 700 Kilometer. Und man war da halt irgendwie 7, 8, 9 Stunden unterwegs. Ich weiß es nicht mehr. Aber klar, als Student nicht viel Geld gehabt, also rein in den Fernbus und dann da irgendwie stundenlang rumgetuckelt. Und ich habe dann ja anfangs sehr viel Kraftsport gemacht und irgendwann hat sich das so ein bisschen gedreht und ich habe mehr Radsport gemacht. Ja, ich bin einfach gern Rad gefahren, mir hat es Spaß gemacht, ich wollte meine Abwechslung haben und habe da so Leidenschaft für gehabt. Und da wollte ich mir eine Challenge setzen und habe gesagt, gut, meine allerletzte Präsenzphase, die ich habe, ja, das letzte Studienmodul, da komme ich nicht mit dem Zug, ich komme mit dem Fahrrad. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber das war eine Herausforderung für mich. Und ich mag es schon immer, mich ab und zu mal an die Grenze zu führen. Zu sagen, wie viel kann ich leisten, wie weit kann ich gehen, was ist möglich. Und da war meine Challenge zu sagen, gut, diese 700 Kilometer fahre ich mit dem Fahrrad runter. Das reicht natürlich noch nicht. Also fahre ich die 700 Kilometer in 7 Tagen. Ja, ich habe mir also eine Woche dafür freigenommen, vor meiner letzten Präsenzphase. Und das würde ja auch noch nicht reichen. Also bin ich mit dem Fahrrad gefahren, was ich hatte und es war kein Rennrad oder Langstreckenrad oder hatte keine Fahrradtaschen dran oder so, sondern es war ein sogenanntes Fixie. Wer das nicht kennt, das kommt eigentlich aus dem Bahnsprintsport, sprich man hat keine Gangschaltung, es ist ein sehr reduziertes Fahrrad, man hat nur das Nötigste am Fahrrad, ja eigentlich nichts dran, ist dadurch sehr leicht und man hat auch keine Gangschaltung. Das mag in Berlin noch so ganz nett sein und ganz witzig, ich habe ein bisschen unterschätzt, wie bergig Deutschland dann werden kann, aber ich hatte keine Gangschaltung, ich hatte also nur einen einzigen Gang und das war ein relativ schwerer Gang, weil das kommt ja eigentlich aus dem Sprintbereich und da soll man möglichst schnell beschleunigen können und dafür braucht man natürlich einen hohen, schweren Gang, also ein großes Ritzel vorne und das Ganze nennt sich dann im Fahrradjargon Single Speed, sprich man hat nur eine einzige Geschwindigkeit, weil man keine Gangschaltung hat. Bei einem Fixie ist es aber noch so, dass die Kette und ich versuche das jetzt möglichst einfach zu erklären, die Pedalen und die über die Kette mit dem Hinterrad fest verbunden sind. Das bedeutet, wenn sich mein Hinterrad dreht, muss ich auch die Pedale drehen. Genauso andersrum, wenn ich in die Pedale trete, dreht sich natürlich mein Hinterrad. Es heißt aber, ich habe keinen Leerlauf. Also auch wenn ich bergab fahre, ja, und das Fahrrad von selbst bergab rollt, drehen sich die Pedalen mit. Ich muss also mittreten. Ich kann also nie einfach mein Fahrrad rollen lassen und meine Beine mal ausruhen, sondern ich muss permanent treten. Ja, wenn das Fahrrad rollt, müssen die Beine auch treten. Das heißt, ich musste permanent treten, hatte nur einen schweren großen Gang, hatte nur einen Rucksack auf dem Rücken. Ich hatte keinen Gepäckträger und nichts dran. Und somit hat man ein sehr reduziertes Fahrrad. Man braucht nicht mal eine Hinterradbremse, denn vorne beim Fahrrad hat man eine Bremse und das Hinterrad kann man dadurch ja mit den Beinen blockieren. Denn da Hinterrad und Pedalen verbunden sind, wenn ich mit meiner Pedale, also die eine Pedale quasi nach hinten ziehe, dadurch, dass ich Fahrradschuhe dran hatte, waren die über sogenannte Klicks mit der Pedale verbunden. Also mein Fuß war fest an der Pedale dran. Das heißt, ich konnte einen Fuß nach hinten ziehen, den anderen quasi nach vorne drücken, dadurch die Pedale blockieren und dadurch habe ich auch das Hinterrad blockiert. Das heißt, über solche Tricks kann man quasi das Fahrrad noch leichter machen, noch weiter reduzieren, indem man sich noch mehr Teile sparen kann. Okay, gesagt, getan, das war das Fahrrad, was ich so hatte. Damit habe ich mir diese Challenge gesetzt. Und hier vielleicht schon mal ein spannendes Learning auch für euch. Ich bin ein Mensch, ich hole jetzt kurz wieder ein bisschen weiter aus. Ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute ganz viel prahlen, was sie alles vorhaben, was sie alles machen. Oh, ich werde mal dies, ich werde mal das machen. Und dann triffst du die Leute ein Jahr später wieder und sagst, und, hast du es umgesetzt? Und Leute, nee, aber ich werde dies und das machen. Und in 5 Jahren erzählen die immer noch das Gleiche. So war ich nie. Ich bin eher jemand, der nicht sein Vorhaben verrät und dann auf einmal sagt, wenn es da ist, ja, und sagt so, zack, da ist es jetzt, das habe ich umgesetzt. Es gibt aber Sachen, wo ich selbst weiß, oh, da habe ich ein bisschen Angst vor. Das ist eine Challenge und da habe ich Angst, dass ich kneife. Und in dem Fall erzähle ich jedem, den ich kenne, davon, dass ich es mache. Als ich diese Fahrradtour mir in den Kopf gesetzt hatte, hatte ich Angst, dass ich abspringe und es doch nicht mache. Und deswegen habe ich angefangen, überall rum zu erzählen, dass ich diese Fahrradtour machen werde. Dass ich in 7 Tagen mit meinem Fahrrad ohne Gangschaltung nach Saarbrücken fahre von Berlin. 700 Kilometer. Und auf Arbeit, jedem Kunden, ja, mit dem ich Ernährungsberatung gemacht habe, ein bisschen Smalltalk, habe ich erzählt, dass ich diese Tour mache. Meinem Chef habe ich erzählt, dass ich die Tour mache und den Urlaub brauche. Meinen Freunden habe ich erzählt, dass ich diese Tour mache. Also ich habe überall erzählt, dass ich diese Tour mache, um mir einfach selbst einen gewissen sozialen Druck aufzuerlegen, damit ich nicht mehr kneifen kann, die auch wirklich durchziehe und auch wirklich antrete. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, also primär in dem Sinne, dass ich einfach Radtraining gemacht habe, um dafür körperlich gewappnet zu sein. Und das war vor 6 Jahren. Ich war nicht so technikaffin, die Zeit ist auch noch ein bisschen länger her. Also ich bin da wirklich noch mit ausgedruckten Google Maps Karten und so losgefahren. Ich hatte ein Handy, was, glaube ich, das ehemalige Handy von einem Kumpel war, was ich ihm abgekauft hatte. Das Akku war auch nicht mehr das stärkste. Damals waren auch Google Maps und Co. nicht so perfekt. Das heißt, ich habe irgendeine Navigations-App gehabt, die aber auch nicht anzeigen konnte, wo der Radweg ist. Die konnte mir nur anzeigen, was generell Straße ist. Was natürlich ein bisschen schwierig dann war. Da komme ich gleich noch drauf zu. Und ich habe mir vorher für jeden Tag eine Unterkunft gesucht. Also immer nach ungefähr 100 Kilometern. Nach einem Tag 100 Kilometer wollte ich Pause machen und hatte eine Unterkunft, wo ich schlafen wollte. Und jetzt kommen wir zum Start der Challenge. Ich bin losgefahren und bin am ersten Tag aber statt 100 Kilometer 125 Kilometer gefahren. Bin aber am gleichen Ziel an dem ersten Checkpoint angekommen, wo ich ankommen wollte. Warum? Naja, zum einen verfährt man sich ja auch mal. Ja, man biegt mal falsch ab, dann ist irgendwo eine Baustelle, wo man umgeleitet werden muss. Und dann ist es, wie gesagt, auch passiert, dass ich gemerkt habe, oh, mein Navigationsgerät schickt mich jetzt hier irgendeine Straße lang, aber das ist irgendeine Kraftfahrstraße, da darf ich gar nicht lang fahren. Ich bin ja kein Auto, was 60 km/h fahren kann. Ich muss mir jetzt irgendeinen anderen Weg suchen. Und der andere Weg war dann irgendwo außen rum und hat viel länger gedauert. Und am Ende bin ich 25 Kilometer mehr gefahren, als ich wollte. War anstrengend, aber ich dachte, gut, ist jetzt so, wie es ist. Am nächsten Tag habe ich 90 Kilometer nur vor mir gehabt. Dachte ich, da kann ich dann ja ein bisschen lockerer machen, da ist ja ein bisschen weniger geplant. Am nächsten Tag bin ich wieder bei der zweiten Unterkunft, beim zweiten Hotel oder Hostel rausgekommen, wo ich rauskommen wollte. Und bin aber statt 90 Kilometer, ich glaube, 115 gefahren oder 110. Also wieder ungefähr 20, 25 Kilometer mehr. Ja, und diese 50 extra Kilometer haben dann schon ganz schön in den Knochen gesteckt. Und ich habe schon gemerkt, oh, das wird jetzt schwierig. Ich kann nicht jeden Tag 25 Kilometer mehr fahren als geplant, nur weil der Weg ungenau ist. Und dann habe ich gesagt, gut, ich fahre jetzt einfach jeden Tag die geplanten 100 Kilometer und schlafe einfach da, wo ich rauskomme. Ja, muss ich mir spontan irgendeine Unterkunft suchen. Und dann habe ich aber auch ganz schön unterschätzt, wie gesagt, wie bergig Berlin werden kann. Das ist halt keine gerade Fläche, sondern da Fulda und Co., das geht da schon ganz schön hoch und runter. Und am dritten Tag hatte ich dann 70 Kilometer am Stück bergauf und Gegenwind. Ich bin 70 Kilometer stumpf mit dem Fahrrad nach oben mit Gegenwind gefahren. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, ich bleibe stehen. Ja? Ich habe mich gefragt, warum komme ich nicht voran? Ich hatte so einen kleinen Radcomputer, wo ich sehe, so nach dem Motto, hey, ich fahre nur noch 8 oder 10 km/h. Warum bin ich so langsam, bis ich nach hinten geguckt habe und gesehen habe, was für eine Steigung auf der Straße ist? Da hätte ich, wie sagt man so schön, ein Königreich für eine Gangschaltung. Da hätte ich viel darum gegeben, nicht so naiv und stolz zu sein, ohne Gangschaltung loszufahren. Also die einen oder anderen Berg bin ich gelaufen und habe mein Fahrrad geschoben, weil ich wusste, wenn ich den versuche, mit dem Fahrrad hochzufahren, dann kann ich danach den Tag einpacken. Das war's dann. Ja. Denn die Ausdauerfähigkeit ist das eine, aber wenn du deine Muskeln erschöpfst, dann ist vorbei. Die regenerieren sich nicht ganz so schnell. Ja, und nach diesen 70 Kilometern bergauf und Gegenwind war ich dann wirklich so ziemlich am Ende meiner Kräfte irgendwann. Und dann kam noch der psychische Stress hinzu, denn ich war auf einmal mitten im Nirgendwo. Und ich hatte dann ein Handy, was schon blinkte und sagte, du hast noch 2% Akku, ich gehe gleich aus, weil wie gesagt, das Akku nicht mehr das Neueste war. Und ich war irgendwo in einem Ort, wo nichts war. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann 10, 12, 14 Stunden je nach Tag auf dem Fahrrad gesessen. Das habe ich ja jeden Tag gemacht. Ich hatte nichts bei. Ja. Ich hatte ein bisschen Werkzeug bei, ein bisschen Essen bei und ein bisschen Wechselklamotten bei, die ich immer abends in dem Hotel, wo ich war, einfach im Waschbecken ausgewaschen und dann auf der Heizung getrocknet habe. Und dann kam ich irgendwo an und war in irgendeinem Ort, den ich nicht kannte und habe ein Hotel gesucht, weil ich hatte das ja nicht vorher raussuchen können. Und ich weiß noch, in dem einen Ort gab es irgendein Hotel, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Und ich bin rein, habe nach einem Zimmer gefragt und die meinten, ja, wir haben nur noch ein Zimmer frei und es kostet irgendwie 70 Euro die Nacht. Und das konnte ich mir partout einfach nicht leisten. Ja, also ich war Student, ich habe ein ganz, ganz kleines Studentengehalt bekommen. Das Geld hatte ich einfach nicht, 70 Euro die Nacht. Also bin ich weitergezogen und dachte tatsächlich schon, ich muss jetzt nach irgendwie 15 Stunden auf dem Rad und durchgeschwitzt, wo ich einfach nur ein Bett und eine Dusche haben will, am Bahnhof schlafen. Und da dreht die Psyche dann auch irgendwann ein bisschen durch. Und hab dann noch so ein kleines Hostel gefunden Und hab da angerufen und dann war eine ganz liebe ältere Frau, die das irgendwie betreut hat und meinte, ja, ich bin jetzt schon nach Hause gefahren, da ist gar keiner mehr und so. Und ich hab gesagt, bitte, bitte, ich brauche irgendwas, wo ich schlafen kann. Und dann meinte sie, ja, dann komme ich extra nochmal zurück, ist wirklich extra für mich zurückgekommen, hat mir aufgeschlossen. Ich meinte noch so, bitte beeilen Sie sich, mein Handy geht gleich aus, nicht, dass Sie mich dann hier stehen lassen. Und sie ist wirklich gekommen, sie hatte nur noch ein Doppelbettzimmer, was ein bisschen teurer als ein Einzelzimmer war, aber war auf jeden Fall günstiger als dieses Hotel. Ich weiß es nicht mehr, 30, 40 Euro die Nacht. Und ich habe es dann einfach genommen, habe da dann geschlafen und war richtig, richtig am Limit. Und dann kam hinzu, ich glaube, der Tag und der davor oder so, konnte ich auch nichts zu essen mehr kaufen. Denn es war Sonntag und am nächsten Tag war Ostermontag. Es muss also Ostern gewesen sein. Und Sonntag haben natürlich keine Supermärkte offen. Und Ostermontag war Feiertag, wo alles geschlossen war. Und das heißt, ich habe diese zwei Tage komplett aus meinem Rucksack, den ich auf dem Rücken hatte, der fast voll mit Werkzeug und ein bisschen Wechselklamotten war, nur aus meinem Rucksack gelebt, von der letzten Wasserflasche und den letzten Datteln und was ich noch irgendwie im Rucksack hatte. Aber das war echt nicht mehr viel. Und da war dann so langsam der Punkt, wo ich richtig fertig war. Ich bin jetzt drei Tage durchgefahren, immer mehr Kilometer als ich wollte, bergauf, Gegenwind, keine Gangschaltung, viel zu wenig zu essen und dann noch dieser psychische Druck, ich weiß nicht, wo ich heute schlafen soll. Und da bin ich, glaube ich, das erste Mal ganz spannend psychisch an meine Grenzen gekommen. Und ich kann das nicht genau beschreiben, ich kann auch nicht sagen, warum das so ist oder co. Ich war einfach auf so einem hohen Stresslevel, dass es die nächsten beiden Tage nach diesem Tag so war, die liefen im Endeffekt genauso wie die letzten Tage. Ja, ich bin dann jeden Tag noch 100 Kilometer gefahren. Ich glaube, den einen 70 Kilometer bergauf und Gegenwind waren ungefähr dann 70 Kilometer. Die nächsten beiden Tage bin ich dann nochmal jeweils 100 Kilometer gefahren. Und es war wieder so, dass ich irgendwo im Nirgendwo war, nicht wusste, wo ich schlafen kann und einfach komplett runter war, ja, nach 14 Stunden Radfahrt. Und immer mit Mühe und Not noch irgendeinen Schlafplatz gefunden habe. Und die letzten beiden Tage war es so, dass ich einen Schlafplatz bekommen habe, mich bedankt habe, in mein Zimmer gegangen bin, die Tür im Zimmer zugemacht habe und sobald ich allein in diesem Zimmer war, liefen mir die Tränen das Gesicht runter. Und ich kann nicht sagen, warum. Ich glaube, ich war einfach am Limit. Ja, ich war einfach körperlich und psychisch an meiner Grenze. Ich konnte nicht mehr. Und das war eine spannende Erfahrung, weil ich vorher mich noch nie so sehr an mein Limit gepusht habe und weil ich das aber auch nicht ganz gemerkt habe. Ich habe nicht gemerkt, jetzt noch drei Stunden Radfahren und ich bin am Limit, sondern ich habe gemacht und solange du diesem Stress bist, machst du irgendwie weiter, aber sobald du einen Moment Ruhe hast, bricht das ganze System zusammen. Und es war auch nicht so, dass ich irgendwie geschluchzt habe und irgendwie, irgendwie gejammert habe, sondern es war einfach wirklich, ich konnte es nicht kontrollieren. Ich lag da, ich habe mich auf den Fußboden gelegt und die Tränen liefen einfach mein Gesicht runter. Ich kriege richtig so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte jemals, öffentlich erzählt habe. Ich habe sie, ein paar Freunde von mir kennen sie. Ich habe mich eine Zeit lang sehr dafür geschämt, weil ich irgendwie dachte, weil ich das als Schwäche empfunden habe, glaube ich. Mir geht es gar nicht darum, dass irgendwie ein Mann darf nicht weinen oder keine Gefühle zeigen. Das finde ich alles Quatsch. Ja, wenn ich weinen möchte, weine ich. Aber irgendwie war das für mich, ich bin gescheitert, ich bin zu schwach, ich weiß es nicht. Und irgendwann habe ich zum Glück meinen Frieden damit gefunden und habe gesagt, nee, das ist vollkommen okay. Es ist erlaubt, an sein Limit zu gehen. Und es ist erlaubt, wenn man irgendwo ein Limit hat und sagt, hier kann ich nicht mehr. Ja, ich schaffe es nicht mehr. Das ist meine Grenze, das ist vollkommen okay. Und ich meine, das ist allerhöchste Eisenbahn, auf diese Signale zu hören. Man kennt das vielleicht von der Arbeit, so typische Burnout-Zeichen. Wenn man in so einem Stadium immer weitermacht, dann crasht man richtig gegen die Wand. Deswegen ist es, glaube ich, super wichtig, auch da zu sensibilisieren und zu sagen, nee, Leute, egal ob das bei der Arbeit ist oder bei irgendwas anderem, wenn ihr so an die Wand fahrt, dann erkennt das Signal und akzeptiert es bitte. Ja, nehmt das an. Auf jeden Fall hatte ich dann diese zwei Tage, die beide so liefen, dass ich die Tür in dem Hostel, was ich noch gefunden habe, zugemacht habe und die Tränen liefen meine Wangen runter und ich war einfach komplett am Limit. Und dann habe ich mich entschieden und habe nach 5 Tagen und 500 Kilometern hinter mir mich dazu entschieden, die Fahrt da zu beenden. Ich bin von Berlin nach Frankfurt am Main gefahren und bin dann dort in einen Zug gestiegen und habe die letzten 200 Kilometer mit dem Zug zurückgelegt und bin mit dem Zug nach Saarbrücken gefahren und habe dann quasi meine letzte Uni-Präsenzwoche gehabt. Und das hat mich natürlich auch gewurmt. Ja? Auch jetzt rückblickend denke ich manchmal, ey, das sind vielleicht nochmal 2 Tage mehr. Vielleicht hätte ich einen 3. Tag noch ranhängen müssen, wenn ich nicht mehr jeden Tag 100 schaffe körperlich. Dann mache ich halt 3 Tage à 70 Kilometer. Hättest du diese 2, 3 Tage dich nicht nochmal durchbeißen können, Jasper? Natürlich wurmt es mich manchmal, dass ich sage, ich hatte ein Ziel und habe es nicht erreicht. Ja, ich bin gescheitert, ich war nicht stark genug oder was auch immer. Aber wie gesagt, ist das totaler Quatsch. Ich war so trainiert, wie ich war. Ich habe das Beste gegeben. Ich habe nicht aufgrund von irgendeiner Ausrede aufgehört. Ich war einfach körperlich und psychisch an meiner Grenze. So, und wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, was es war, was mich an die Grenze gebracht hat. Ich glaube, das ist eine Mischung aus allem von dem, was da irgendwie passiert ist. Also dieser Stress, nicht zu wissen, wo man schläft, diese tägliche Belastung, diese körperliche Belastung, das kam irgendwie alles zusammen. Aber es war spannend für mich mal zu spüren, wie es ist, so am Limit zu sein. Und ich bin trotzdem stolz, dass ich auch die 500 Kilometer in 5 Tagen ohne Gangschaltung gemacht habe. Ich meine, das ist ja auch schon nicht ganz schlecht. Und wir können gleich dazu übergehen, was so meine Learnings aus dieser Reise jetzt sind. Was ich aber noch kurz teilen wollte, ist, dass man vielleicht auch das nochmal einschätzen kann, wie krass die körperliche Auswirkung war. Denn ich war dann nachher ja noch eine ganze Woche in der Uni, also ist eine Hochschule, aber ich sage jetzt einfach Uni, in der Uni und habe dort ganz normal gegessen. Ja, habe mich wieder satt essen können, wieder genug essen können, bin dort kein Rad mehr gefahren, habe ganz normal quasi Schule gehabt. Und nach der Woche bin ich dann mit dem Zug wieder zurück nach Berlin gefahren. Mein Rad natürlich wieder mit dem Zug mitgenommen. Und in Berlin habe ich mich dann gewogen. Und ich habe in diesen 5 Tagen, die ich von Berlin bis Frankfurt am Main gefahren bin, habe ich 6 Kilo Körpergewicht verloren. Das ist in 5 Tagen richtig viel. Das ist über 1 Kilo am Tag. Und das war nicht irgendwie Wasser oder Energiespeicher, Kohlenhydratspeicher oder so, weil ich habe danach ja eine Woche lang wieder normal gegessen, habe die Muskel-Kohlenhydratspeicher wieder voll gemacht, wieder meinen Körper mit Wasser hydriert und allem. Das heißt, das waren wirklich 6 Kilo reine Substanz. Das ist jetzt aber keine Wundermethode, wo ihr sagt, oh super, wenn ich mal 6 Kilo Fett verlieren will, dann gehe ich mal 5 Tage Hardcore Radfahren. Da waren auch richtig viele Muskeln bei. Das war jetzt keine sinnvolle Abnehmstrategie oder so. Das zeigt einfach nur, wie sehr ich auch körperlich ausgelaugt war und wie sehr mich das ans Limit geführt hat. Ich habe natürlich auf der Fahrt versucht, so viel zu essen, wie ich nur kann. Aber wenn du 10, 12, 14 Stunden am Tag Rad fährst, ohne eine Sekunde Pause, also natürlich habe ich zwischendurch Pause gemacht, mich irgendwo hingesetzt mal, aber beim Fahren hatte ich halt keinen Leerlauf drin, hatte nur einen schweren Gang, musste bergauf mich kämpfen. Das war anscheinend richtig kräfteraubend, ja, dass der Körper dabei so viel Muskeln und Fett am Ende abgeschmissen hat. Ja, ist vielleicht einfach auch nochmal als spannenden Fakt. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen dazu übergehen, was die Learnings sind, die ich daraus mitgenommen habe. Da habe ich mir jetzt mal 5 Sachen aufgeschrieben. Das erste ist, was ich einfach ganz wichtig finde, warum ich diese Geschichte hier auch einfach einmal mal teilen wollte, dass es ganz normal ist zu scheitern. Auch wenn man quasi der Experte ist, ja, also auch als Ernährungsberater mache ich in der Ernährung nicht immer alles richtig. Und auch wenn ich Personal Trainer bin, heißt es nicht, dass ich immer jede Sportchallenge leicht nehme und alles fällt mir leicht, sondern auch ich habe meine Grenzen und auch als Influencer ist nicht immer alles perfekt und man scheitert auch mal und man weint auch mal und das ist alles normal. Denn ich habe das Gefühl, durch diese ganze gefotoshoppte Instagram-Welt denkt man manchmal regelrecht, mit mir stimmt irgendwas nicht. Wenn man nicht das perfekte Sixpack hat und jeden Tag nur die healthy Smoothie Bowl isst, sondern wenn man auch mal was Ungesundes isst oder mal einen schlechten Tag hat oder mal schlecht drauf ist, dann denkt man fast, ja, warum ist mein Leben nicht so schön und perfekt wie das von den ganzen Reise- und Fitness-Influencern und Co. Und da wollte ich einfach mal wieder die Perspektive klar rücken und ganz klar sagen, das ist auch bei uns nicht so. Ja, also man zeigt, also ich versuche auf Instagram ja ein sehr authentisches Bild zu zeigen, aber auch die eben nur die schönen Seiten zeigen, das ist dann halt nur eine Seite vom Leben. Also das war mir einfach der erste wichtige Punkt, auch da mal zu erzählen, auch ich scheitere in Fitness-Challenges und das gehört dazu. Und das ist auch so der zweite Punkt, Scheitern gehört, glaube ich, generell im Leben dazu. Ja, das ist so mein zweites Learning oder was ich mitgeben möchte. Ich finde diesen Spruch so schön, ich weiß jetzt nicht genau, wie er geht, man verliert nur dann, wenn man aufhört, es zu probieren. Man verliert nur dann, wenn man aufhört, es zu probieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dass man irgendwo mal einen Rückschlag hat oder ein Ziel nicht erreicht, das gehört dazu. Erst wenn man sagt, nehmen wir zum Beispiel das Abnehmthema. Wenn man versucht abzunehmen und man stagniert oder es kommt das Gewicht wieder drauf oder man wird von irgendwas aus der Bahn geworfen und verfällt wieder in alte Ernährungsmuster. Das gehört zum Leben dazu, aber dann muss man, wie heißt es so schön, aufrappeln, Krone richten, weitermachen. Erst wenn man sagt, ach, ich kann ja nicht und bei mir klappt das alles nicht und andere haben es leichter, aber ich bin halt dick oder was auch immer, dann hat man im Endeffekt verloren, wenn man aufhört, an sich selbst zu arbeiten. Solange man an sich arbeitet, ist ein Niederschlag eine Sache, die dazugehört. Ja. Der dritte Punkt ist, je öfter man an seine eigene Grenze geht, desto mehr weitet sich diese Grenze halt aus. Jedes Mal, und das muss nicht jedes Mal so extrem sein, das muss nicht so eine Tour sein, das muss nicht sein, bis man irgendwie weint oder psychisch zusammenbricht, aber jedes Mal, wenn man sich ans Limit pusht, wächst dieses Limit. Das ist alles, egal ob man Stresssituationen aushalten kann oder psychisch wächst oder auch körperlich leistungsfähiger wird, man kann sich das alles wie ein Muskel vorstellen. Wenn man es nicht benutzt, wird es weniger, ja, man verliert diese Fähigkeit. Und wenn man es aktiv trainiert, dann wird das Ganze stärker, dann wird der Muskel größer und stärker. Aber dafür reicht es nicht, wenn ich spazieren gehe, ja, davon kriege ich keine größeren Beinmuskeln, sondern ich muss einen Widerstand haben, der mich richtig fordert, wo ich sage, den habe ich gespürt, der war ein bisschen schmerzvoll, der war anstrengend. Und so ist es bei allen anderen Sachen auch. Wenn ich stressresistenter werden will, dann muss ich halt so in Stresssituationen rein, die mich nicht komplett überfordern, aber anstrengend genug sind. Ja, und mit der Zeit werde ich mehr Stress aushalten können. Und ich finde es sehr schön zu merken, wie man selbst wächst. Ja, ich finde es einfach spannend, meine eigene charakterliche Entwicklung auch mitzusehen. Und ich finde, es gibt einem auch viele Möglichkeiten und Freiheiten, wenn man eine größere Komfortzone hat, ja, oder erst später an die Grenzen gerät, dann kann man halt mehr machen. Ja? Weil man kann einfach coolere Touren machen, man kann andere Sportarten machen, man kann andere Events machen, man kann einen anderen Beruf machen oder was auch immer. Es gibt so viele Sachen, die man erst, man kann, ich sage jetzt mal so frech, in manchen Bereichen des Lebens kann man es erst in vollen Zügen genießen, wenn man sich selbst halt dahin trainiert hat, an gewissen Situationen Spaß zu haben und keinen Stress mehr zu haben. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich mache ja gerade meinen Führerschein und wenn man das erste Mal in einem Auto sitzt, dann ist das die reine Hölle. Man ist gestresst, man schwitzt, alles überfordert einen. Man kann sich nicht vorstellen, dass einem das jemals Spaß macht. Wenn man aber oft genug durch diese Situation durchgeht und das trainiert, Auto zu fahren, dann kann man irgendwann in einem schicken Auto sitzen und sagen, mir macht es richtig Spaß, einfach mal ein paar Runden zu drehen, weil ich das Fahrgefühl mag, weil mir das Spaß macht und so weiter. Aber dafür muss man halt erst die Komfortzone so weit ausdehnen, ja, dass einen diese Autofahrsituation nicht mehr überfordert. Das ist vielleicht eine Metapher, die viele verstehen können. Der vierte Punkt, den ich hier auf der Liste habe, ist, ich finde es viel schöner und ich glaube, man erreicht viel mehr, wenn man sich ein großes Ziel setzt und das verfehlt, als wenn man sich von Anfang an ein kleines Ziel setzt. Ein ganz einfaches Beispiel beim Radfahren. Ich habe mir gesagt, ich will in 7 Tagen 700 Kilometer fahren. Ich bin mit 500 Kilometern in 5 Tagen dran vorbeigeschlittert. Ich habe es nicht erreicht. Ich hätte ganz einfach sagen können, ich will in 2 Tagen 200 Kilometer fahren. Das wäre kein Problem gewesen. Die ersten 2 Tage waren anstrengend, haben mich aber nicht an die Grenze geführt. Das heißt, ich hätte mir auch das Ziel setzen können, ich will an einem Wochenende, Samstag und Sonntag 200 Kilometer fahren. Das Ziel hätte ich easy erreicht. Es wäre leicht gewesen. Ich hätte mir auf die Schulter klopfen können, könnte überall prahlen, dass ich mein Ziel erreicht habe. Aber eigentlich habe ich viel weniger erreicht, als ich hätte erreichen können. Nur dadurch, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe, was über meinen Fähigkeiten lag, habe ich wirklich das Maximum rausgeholt, was ich rausholen konnte. Und ich habe mehr geschafft, dadurch, dass ich mir 700 Kilometer vorgenommen habe und nur 500 geschafft habe, als wenn ich mir nur 200 oder 300 vorgenommen hätte und diese 200 oder 300 auch geschafft hätte. Ja, ich denke, dadurch, dass wir da direkte Zahlen haben, wird sehr schnell klar, was ich meine. Und ich glaube, das ist in vielen anderen Lebensbereichen auch so. Und der fünfte und letzte Punkt ist, auch wenn man sein Ziel nicht erreicht, war es der Weg trotzdem wert. Ich glaube, wir müssen manchmal davon wegkommen, dass wir denken, etwas ist erst wertvoll, wenn wir ein gewisses Ziel erreicht haben. Ja, oder nur das macht mich glücklich. Ich glaube, wenn man versucht, in irgendwas zu erreichen, weil man hofft, dass einen diese Situation oder diese Errungenschaft glücklich macht, ohne dass man den Weg dorthin genießt, dann wird das nie funktionieren. Ich werde zum Beispiel manchmal gefragt, wo ich beruflich hin möchte. was meine Ziele sind, wo ich in 5 Jahren stehen soll oder was auch immer. Und ich kann das nicht genau sagen. Natürlich setze ich mir hier und da auch berufliche Ziele. Aber ich muss einfach sagen, ich liebe den Weg. Ich liebe meinen Job. Ich liebe es, Menschen zu helfen. Ich liebe es, dass ich die Entscheidung habe, mit wem ich arbeite, welche Projekte ich mache. Ich habe so viele spannende Projekte, dadurch, dass ich mir alle selbst aussuchen kann, dass ich einfach den Weg liebe. Und natürlich ist der auch mal anstrengend. Und auch beruflich kann ich mal an die Grenze kommen. Aber der Weg ist es immer wert. Und egal, was ich mir für ein Ziel setze, ob das jetzt wäre, ich will so viel Geld verdienen oder ich will so viel Menschen helfen, auch wenn ich dieses Ziel nicht erreiche, hat es am Ende des Tages für mich trotzdem immer gelohnt, weil ich den Weg dorthin einfach liebe. Und genau so ist es beim Radfahren für mich auch gewesen. Selbst heute, nach 6 Jahren, zehre ich noch von dieser Erfahrung. In dem Moment, wo ich da in die Pedale getreten habe, habe ich es eigentlich nur gehasst. Ja, es ist 10, 12 Stunden am Tag das Gleiche, du fährst bergauf an Rapsfeldern vorbei und es ändert sich nichts und es ist zum Kotzen. Aber dann gab es zwischendurch diesen einen Moment, wo die Supermärkte wieder offen hatten und ich mir an einem Stand frische Erdbeeren gekauft habe und einfach an so einem Bach, der da geplätschert hat, im Gras saß. Ich hatte mein Fahrrad und meinen Rucksack neben mir. Ich hatte sonst nichts bei mir und ich habe mich so frei gefühlt. Und ich habe diese Erdbeeren so genossen und war so dankbar dafür und habe die so intensiv erlebt, dass ich das bis heute, dieses Bild noch im Kopf habe und noch spüre. Und dann bin ich da weitergefahren auf der Straße und auf einmal steht rechts im Wald, ich bin am Wald lang gefahren, Drachenschlucht. Und ich habe mir die Freiheit genommen, habe gesagt, hey, das ist vielleicht nicht der schnellste Weg, aber ich will jetzt wissen, was die Drachenschlucht ist. Ich gehe durch die Drachenschlucht. Ich würde euch am liebsten Bilder einblenden, das geht ja hier beim Podcast nicht. Ganz beeindruckende Landschaft. Wasser fließt unter mir lang. Das war so ein Gitter, was drüber gebaut war. Rechts und links vermooste Felsen, die so eng aneinander kommen, dass die Schlucht, wo ich durchgehe, so schmal war, dass ich gerade so durchgepasst habe und mein Fahrrad nicht mehr neben mir schieben konnte. Ich musste mein Fahrrad vor mir zuerst durch die Felsen schieben und rollen und bin selbst dahinter gelaufen, habe es am Sattel geschoben, weil wir nicht zusammen durchgepasst hätten. So schön, so beeindruckende Natur. Dann bin ich dann den Berg hoch, habe über alles drüber gucken können. Das waren so schöne Momente. Und auch einfach diese körperliche Challenge, dieses Mal zusammenzubrechen, auch das war irgendwie eine wertvolle Erfahrung. Also, auch wenn ich es in dem Moment nicht immer genießen konnte und es anstrengend war und mich ans Limit geführt hat, habe ich die Jahre danach so viel davon, bei bestimmten Freunden davon erzählt, immer wieder von dieser Erfahrung geredet, die hat mich einfach nachhaltig geprägt. Und das ist ein total schönes Gefühl. Es ist sehr schwer, das für mich zu beschreiben. Aber der Punkt, den ich mir quasi aufgeschrieben habe, ist, der Weg, so doof es manchmal klingt, der Weg ist das Ziel. Ja? Einfach nur in Saarbrücken gewesen zu sein oder dieses Ziel erreicht zu haben, hätte mir nichts gegeben, wenn es keine Challenge gewesen wäre. Hätte ich mich dorthin teleportieren können oder wäre mit dem Zug gefahren, dann hätte mir das ja nichts gegeben. Sondern es ging ja um den Kampf mit mir selbst. Und dieser Weg war total wertvoll für mich. Okay, ich hoffe, das war ein bisschen spannend. Ich versuche nochmal ganz schnell so diese 5 Punkte zusammenzufassen, die ich jetzt daraus mitgenommen habe und wo ich hoffe, dass die für dich als Zuhörer auch interessant sind. Erstens, auch bei Experten oder Influencern läuft nicht immer alles rund. Zweitens, Scheitern gehört dazu, aber man verliert nur dann, wenn man komplett aufhört. Ja, immer wieder versuchen. Drittens, je öfter man an seine eigenen Grenzen geht, desto mehr weitet man die eigenen Grenzen aus und kann das Leben in vollen Zügen genießen. Viertens, man sollte sich in meinen Augen lieber ein großes Ziel setzen, an dem man knapp vorbeischlittert und es nicht erreicht, als sich von Anfang an kleine Ziele zu setzen, die einen gar nicht fordern. Und fünftens, auch wenn man sein Ziel nicht erreicht, der Weg dorthin lohnt sich trotzdem. Okay, ich hoffe, das war spannend, mal was ganz anderes und was sich nicht nur um Ernährung dreht, aber was vielleicht trotzdem ein paar spannende Punkte für euch bei hat und ein paar spannende Einblicke von mir vielleicht nochmal gewährt hat. Insofern, ich freue mich, wenn ihr dem Podcast hier folgt, wenn ihr mehr Folgen hören wollt. Und dann hören wir uns schon in der nächsten Folge nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.